Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, am Mikrofon Nicoletta Cimino. Warum die UNO ihre Beobachtermission in Syrien beendet, warum der norwegische Polizeichef nach der Kritik am Breivik-Einsatz zurücktritt, warum die Schweiz von der EU 19 Flüchtlinge übernimmt. Dazu gleich mehr hier in heute Morgen um 8. Das Wetter wird sonnig und heiß mit Temperaturen bis 32 Grad. Der UNO-Sicherheitsrat beendet seine Beobachtermission in Syrien. In den nächsten Tagen sollen auch die letzten Militärbeobachter das Land verlassen. Damit erklärt das mächtigste UNO-Gremium indirekt die Mission für gescheitert. Unser UNO-Experte Fredrik Steiger mit einer Einschätzung.
Die UNO-Militärbeobachtermission in Syrien war nicht nur gut gemeint. Sie hat im April auch nicht schlecht begonnen. Dank der 300 UNSMIS-Beobachter gab es wenigstens eine verlässliche Quelle über die Geschehnisse im Land. Doch zuletzt konnten die UNO-Leute kaum noch ihr Hotel in Damaskus verlassen und wurden gar selber zu Zielscheiben der Gewalt. Gedacht war die Mission als Teil des Friedensplans von UNO-Vermittler Kofi Annan. Doch dieser Friedensplan wurde immer offenkundiger zur Makulatur. Und wo kein Friedensplan realisiert wurde, gab es auch nichts zu überwachen. Dass der UNO-Sicherheitsrat nun UNSMIS auflöst, ist also folgerichtig. Trocken, sagt der Franzose Gérard Haro, der zurzeit den Sicherheitsrat leitet.
Les conditions n'étaient pas remplies pour la poursuite de cette mission.
Die Voraussetzungen für eine Beobachtermission seien schlicht nicht vorhanden. Ausgerechnet Russland wollte zwar an der Fiktion festhalten, es existiere noch ein Friedensplan und deshalb die Militärbeobachter in Syrien lassen. Doch die Mehrheit im Rat lehnt das jetzt ab. Damit wird klar, die UNO steht vor einem Scherbenhaufen. Trotz 18.000 Toten, Hunderttausenden von Flüchtlingen und 2,5 Millionen Menschen in Not ist die Weltorganisation wegen des dreifachen Vetos von Russland und China im Sicherheitsrat gelähmt. In Damaskus ist jetzt bloß noch ein kleines Verbindungsbüro geplant, das Kontakte zu den Akteuren im Land aufrechterhalten soll. UNO-Botschafter Aro:
We are available, but first you need to want to negotiate.
Die UNO zeige damit, sie stehe zur Verfügung. Doch zuerst müssten die Widersacher in Syrien verhandeln wollen. Zurzeit jedoch sprechen die Waffen. Kein Wunder, dass UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon Mühe hat, einen neuen Friedensvermittler zu finden. 2 Wochen, nachdem Kofi Annan das Handtuch geworfen hat.
In Irak hat eine Reihe von Bombenanschlägen mehr als 70 Tote gefordert. Die Nachrichten dazu mit Markus Amrain.
In Bagdad explodierten mehrere Autobomben und Bewaffnete schossen aus einem Auto auf einen Kontrollposten. Anschläge gab es in weiteren Städten, so im Erdölzentrum Kirkuk im Norden. Für den finnischen Außenminister Tuomioja ist ein Auseinanderbrechen der Eurozone unausweichlich. In einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Telegraph forderte er die Länder Europa auf, sich darauf vorzubereiten. Entweder der Süden oder der Norden werde wegbrechen. Die Gemeinschaftswährung sei wie eine Zwangsjacke, die Millionen Menschen in Not bringe und die Zukunft Europas zerstöre, sagte der finnische Außenminister. Das Auseinanderbrechen des Euro könne zu einem besseren Funktionieren der EU führen. In den USA hat sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney zum Vorwurf geäußert, er zahle keine Steuern. Er habe niemals weniger als 13% gezahlt, sagte Romney vor Journalisten, und er habe jedes Jahr Steuern bezahlt. Präsident Obama hatte seinen Herausforderer mehrfach aufgefordert, seine Steuerzahlungen offenzulegen. In Wahlkampfspots warf Obama Multimillionär Romney auch vor, sein Geld in Steueroasen anzulegen. Dabei wurde die Schweiz erwähnt. Zum ersten Mal hat die Schweiz der EU freiwillig ein Kontingent von Flüchtlingen abgenommen. Es handelt sich um 19 Personen aus Eritrea, Somalia und Sudan, wie Justizministerin Sommaruga bestätigte. Die afrikanischen Flüchtlinge waren auf der Insel Malta gelandet. Der Lebensversicherer Swiss Life hat im ersten Halbjahr 10% weniger verdient. Der Reingewinn sank auf 361 Millionen Franken. Die Einnahmen aus den Prämien gingen bei der früheren Rentenanstalt um fast 3% auf 9,8 Milliarden Franken zurück. Roger Federer und Stanislav Wawrinka stehen beim Tennisturnier von Cincinnati im Viertelfinal. Federer besiegte den Australier Bernard Tomic 6:2 und 6:4. Sein nächster Gegner ist der Amerikaner Marty Fish. Wawrinka schlug den Japaner Kei Nishikori ebenfalls in 2 Sätzen. Olympiasieger Andy Murray hingegen verpasste den Einzug in den Viertelfinal. Er unterlag dem Franzosen Jérémy Chardy in 2 Sätzen.
Sie hören heute Morgen, es ist 8:05. In Norwegen ist der oberste Polizeichef Øystein Mæland zurückgetreten. Nach den schweren Vorwürfen einer Expertenkommission zum Einsatz gegen den Massenmörder Breivik hatte ihm am Abend die Justizministerin das Vertrauen entzogen. Trotzdem kam dieser Rücktritt überraschend, sagte mir Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Noch gestern Abend, am frühen Abend, hatte Mæland erklärt, er wolle sozusagen die Reformen durchführen. Er hatte alle Polizeichefs des Landes versammelt und die hatten ihm ihr Vertrauen ausgesprochen. Mæland war auch zum Zeitpunkt der Attentate im letzten Sommer erst ganz frisch im Amt und galt eigentlich als Erneuerer. So gesehen ist jetzt dieser Rücktritt eine dramatische Entwicklung und zeigt auf tiefer liegende Zerwürfnisse in der obersten Staatsführung hin.
Die Justizministerin hat dem Polizeichef in einer TV-Debatte das Vertrauen öffentlich entzogen. Das scheint doch ein etwas spezielles Vorgehen.
Das kann man so sagen. Es war auch überhaupt sicher nicht so geplant. Man muss auch sehen, dass gestern schon sich in dem Sinn Unsicherheit ankündigte, als der Ministerpräsident Stoltenberg verschiedenste öffentliche Termine absagte. Es zeigt sich jetzt einfach ganz klar, dass innerhalb der norwegischen Regierung die Verunsicherung nach diesem Untersuchungsbericht sehr, sehr groß ist.
Der Expertenbericht zum Massaker auf Utøya kritisiert eben nicht nur die Polizei, sondern auch eben die Regierung. Was denken Sie, werden weitere Rücktritte folgen?
Das ist die große Frage, weil in Kürze eine Sondersitzung des Parlaments angesagt ist, wo dann auch die Opposition und die anderen Parteien den Ministerpräsidenten sozusagen wirklich ins Sperrfeuer nehmen möchte. Und er gerät jetzt massiv unter Druck. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob es reicht, einen Chefbeamten sozusagen abzusahen, wie jetzt Polizeichef Mæland, oder ob es doch nicht auch noch weitere Konsequenzen braucht, zum Beispiel die Ministerin, die zuständig war, damit das Regierungsquartier abgesichert ist. Das wurde ja beschlossen vor mehreren Jahren, wurde aber nicht durchgeführt und ermöglichte letztlich eben Anders Behring Breivik am 22. Juli letztes Jahr dann seine Autobombe gerade vor dem Büro des Ministerpräsidenten zu parkieren.
Das waren Informationen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. In die Schweiz. Es ist eine Premiere im Asylbereich. Die Schweiz hat der EU zum ersten Mal freiwillig ein Kontingent von Flüchtlingen abgenommen. Informiert über die Einreise der 19 Afrikaner in die Schweiz Ende April haben die Bundesbehörden allerdings nicht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eurema. Unter diesem Titel läuft ein Projekt der Europäischen Union, das zum Ziel hat, afrikanische Flüchtlinge, die im kleinen Inselstaat Malta gelandet sind, auf verschiedene EU-Staaten zu verteilen. Auch die Schweiz, obschon nicht EU-Mitglied, hat vor etwas mehr als 3 Monaten Flüchtlinge aus Malta übernommen, wie Justizministerin Simonetta Sommaruga bestätigt.
Ich habe eine Anfrage im Rahmen von 19 Flüchtlingen positiv beantwortet.
Die Menschen aus Eritrea, Somalia und Sudan sind am 25. April in die Schweiz geflogen. Die Flugkosten habe unser Land übernommen, erklärt das Bundesamt für Migration auf Anfrage. Ausgewählt worden seien die 19 Afrikaner aufgrund von Befragungen in Malta. 11 Personen würden über Verwandte in der Schweiz verfügen und seien in die Kantone verbracht worden, in denen diese lebten. Die anderen habe man auf weitere Kantone verteilt. Ein Flüchtling sei in Liechtenstein untergekommen. Die Schweiz, schreibt das Bundesamt, habe die Flüchtlinge der EU auf freiwilliger Basis abgenommen, aus Solidarität gegenüber Malta. Die Flüchtlinge hätten kein Asylverfahren in der Schweiz durchlaufen müssen, sondern verfügten über den Flüchtlingsstatus des Hochkommissariats der Vereinten Nationen UNHCR. Dieses betont seinerseits, man habe zwar bei Eurema unterstützend gewirkt, es handle sich aber nicht um ein Resettlement-Projekt zur Neuansiedlung von Flüchtlingen des UNHCR, bei dem für besonders gefährdete Flüchtlinge eine neue Heimat gesucht wird. Die Leiterin des UNHCR-Büros für die Schweiz, Susan Park.
Das haben wir auch klar gesagt, dass wir sehr hoffen, dass die Staaten das nicht als Alternative zu Resettlement sehen.
Über die erstmalige Aufnahme von Flüchtlingen aus der EU haben die Schweizer Behörden Ende April nicht informiert. Justizministerin Sommaruga hat ein Jahr zuvor zwar angekündigt, man wolle eine Aufnahme prüfen. Doch dass die Einreise erfolgt ist, hat die Schweizer Bevölkerung dann nicht erfahren. Auf weitere Mitteilungen habe nach der erfolgten Information über die Prüfung verzichtet werden können, hält das Bundesamt für Migration dazu fest.
Die UBS helfe deutschen Steuersündern, ihr Geld nach Singapur zu verschieben. So lautet der happige Vorwurf der deutschen Behörden an die Schweizer Grossbank. Jetzt wehrt sich der oberste UBS-Mann, Axel Weber, höchstpersönlich gegen diese Anschuldigungen in einem Interview im Deutschen Handelsblatt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Nein, sagt Axel Weber, die UBS helfe keinem Kunden dabei, sich Steuerpflichten zu entziehen. In diesem Punkt gebe es bei ihm null Toleranz. Der 55-jährige Deutsche ist gewillt, Mitarbeiter, die sich nicht an die gesetzlichen Grundlagen halten, hart zu sanktionieren, bis hin zur fristlosen Entlassung. Null Toleranz in diesen Fragen, so will der ehemalige Bundesbankpräsident jetzt also die Grossbank UBS führen. Im Interview mit dem Deutschen Handelsblatt wehrt sich Weber ausdrücklich gegen den Vorwurf aus Nordrhein-Westfalen, die UBS hintergehe das deutsch-schweizerische Steuerabkommen. Die Bank habe die Vorgänge intern sehr sorgfältig geprüft. Bis jetzt lägen ihr keine Erkenntnisse vor, die die Vorwürfe, die er selber lediglich aus der Presse kenne, stützen würden. In einem so großen Konzern wie der UBS könne man ein Fehlverhalten Einzelner allerdings nie kategorisch ausschließen, schränkt Weber ein. Weber zeigt sich gewillt, den Umbau der UBS fortzuführen, das heißt vor allem das riskante Investmentbanking weiter abzubauen. Und er ist überzeugt, dass auch andere Banken zu den Basics zurückkehren werden, wie er sagt. So würden wohl die Investmentbanker künftig wieder stärker das Geschäft mit Firmenfinanzierungen, Fusionen und Beratungen in den Fokus rücken. Komplexe und riskante Spekulationsgeschäfte an der Börse hingegen würden an Bedeutung verlieren, sagt Weber und hofft, als ehemaliger Notenbanker wohl inständig, dass er mit dieser Prognose auch richtig liegt. Weber selber will zu diesem Kulturwandel in der Branche beitragen und weil der Zeit braucht, will er seinen Präsidentenposten bei der UBS so rasch auch nicht wieder räumen. Bei seiner Wahl an der Generalversammlung im Mai sagte er, er sei gekommen, um zu bleiben, möglichst 10 Jahre lang.
Sie hören heute Morgen jetzt die Börsendaten und die Wetterprognosen.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.250 Punkten plus 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.163 Punkten plus 0,8%. Der Dollar wird zu 97,25 gehandelt, der Euro zu 1.2011 bzw. zu 1.2352. Das Wetter. Heute sonnig, nur am Morgen noch stellenweise Nebel und Hochnebelfelder, im Süden teils bewölkt. Am Nachmittag 28 bis 32 Grad.
Das war heute Morgen, jederzeit auch im Internet zum Nachhören auf drs.ch. Heute verantwortlich Simon Weber, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.